NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzel. Guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen. Das Kontrollgremium des Bundestages für die Geheimdienste hat über die Morde der rechtsextremen Terroristen aus Thüringen beraten. In Leipzig ist der Parteitag der CDU zu Ende gegangen mit einem Beschluss zum zweigliedrigen Schulsystem. Und nicht nur in diesem Punkt hat die Parteivorsitzende Merkel die Delegierten mit einer neuen Situation konfrontiert. In mehreren zentralen Punkten soll die CDU umdrehen. Denken, um der Kanzlerin langfristig die Macht zu sichern. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Außerdem berichten wir über den Versuch der EU-Kommission, schärfere Regeln für Ratingagenturen einzuführen, sowie den alarmierenden Einsatz von Antibiotika in der Tierzucht. Und wie ist die Stimmung vor dem Spiel Deutschland gegen die Niederlande? Zunächst aber zu den schweren Verbrechen der drei mutmaßlichen rechtsextremen Terroristen aus Thüringen. 13 Jahre lang sollen sie im gesamten Bundesgebiet 10 Menschen ausländischer Herkunft ermordet haben, Banken überfallen und Bomben gezündet haben, ohne dass sie von der Polizei gefunden werden konnten. Zahlreiche Fragen sind ungeklärt, vor allem die nach möglichen Helfern und ob es sich dabei womöglich um V-Leute des Verfassungsschutzes handeln könnte. Etwas Klarheit könnte es vielleicht bald geben, denn Beate Zschäpe will morgen eine umfassende Aussage machen. So melden es die Stuttgarter Nachrichten. Zschäpe, eine der mutmaßlichen Terroristen, sitzt seit dem Wochenende in Haft wegen des dringenden Verdachts der Gründung und Mitgliedschaft in dieser Gruppe NSU, also nationalsozialistischer Untergrund. Und wenn Zschäpe wirklich auspackt, könnte auch die Frage beantwortet werden, ob und inwieweit V-Leute in die Verbrechen verwickelt sind. Für die Kontrolle des Verfassungsschutzes zuständig ist das Kontrollgremium des Bundestages für die Geheimdienste. Heute hat es über die rechtsextremen Terroranschläge beraten. Näheres von Bettina Nutz.
Beinahe 3 Stunden und damit doch länger als erwartet saßen sie zusammen, die Abgeordneten im parlamentarischen Kontrollgremium, die viele Fragen hatten an die Spitzen von Ermittlungsbehörden und Geheimdiensten. Hinter verschlossenen Türen natürlich, Geheimhaltung ist oberste Pflicht. Aber das Erschrecken über die Dimension dessen, was die Parlamentarier heute offenbar zu hören bekommen hatten, das war Thomas Oppermann anschließend anzusehen.
Ich schäme mich dafür, dass unser Staat nicht in der Lage war, den Ermordeten und den vielen Verletzten Schutz zu bieten vor diesen Terroristen. Und deshalb bin ich der Meinung, muss auch die Demokratie für die Ermordeten trauern.
Man kann so nicht zur Tagesordnung übergehen, sagte Oppermann, der parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion ist und gleichzeitig dem Geheimdienstausschuss vorsitzt. Er regte eine Trauerfeier für die Angehörigen der Mordopfer an. Im parlamentarischen Kontrollgremium selbst ging es heute erst einmal um Information. Auch wenn nichts verlauten soll über den aktuellen Stand der Ermittlungen, dann doch das rechte Terrornetzwerk ist weiter gespannt als gedacht.
Es gibt Helfer, es gibt Hinweise auf weitere Helfer, aber ich kann nichts zu dem Stand der Ermittlungen sagen, denn wir wollen jetzt nicht durch politische Kommentierungen die weiteren Ermittlungen gefährden.
Oppermann ist froh, dass nun das Bundeskriminalamt die Federführung in den kommenden Untersuchungen hat, denn unendlich viele Fragen bleiben noch unbeantwortet. Im Visier des BKA, aber auch der Politik, stehen weiterhin die Verfassungsschützer in Hessen und in Thüringen. Das parlamentarische Kontrollgremium will, wenn möglich, eigene Ermittlungen anstrengen, kündigte ihr Vorsitzender an. Oppermann fordert Einsicht in die Behördenakten beider Länder.
Natürlich sind wir auf die Kooperation der Länder angewiesen, denn die Länder sind nicht verpflichtet, uns diese Akten auszuhändigen. Aber sie haben eigentlich auch eine politische Verpflichtung, jetzt alles dafür zu tun, dass die Missstände, dass die rückhaltlos aufgeklärt werden.
Und Aufklärung bedeutet, was wusste der Verfassungsschutz in Thüringen über die Aktivitäten der rechten Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, vor allem über die Zwickauer Zelle, auf deren Konto mutmaßlich 10 Morde und mehrere Sprengstoffanschläge gehen. Schlimmer noch, gab es Verbindungen, die eine Aufklärung gar verhindert haben? Welche Rolle spielte darüber hinaus ein Beamter in Hessen? Er soll sich an verschiedenen Tatorten der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund aufgehalten haben. Heute arbeitet er, so Oppermann, in der hessischen Bezirksregierung. Ob sogenannte V-Leute, also Informanten aus der Szene, die für die Preisgabe von Insiderwissen vom Verfassungsschutz bezahlt werden, noch das probate Mittel zur Beobachtung und Kontrolle von Extremisten sein können, darüber war sich der Geheimdienstausschuss heute nicht einig. Ein Resümee allerdings war eindeutig, formuliert von Hans-Christian Ströbele, dem grünen Mitglied im Kontrollgremium: Der Verfassungsschutz auf allen Ebenen, er habe versagt.
Er hat die Bundesrepublik Deutschland und insbesondere die Bevölkerung nicht davor bewahren können, dass Gefahren von dem nationalsozialistischen Untergrund ausgegangen sind. Und er hat leider nicht mal verhindern können, dass 10 Menschen ermordet worden sind.
Die politische Aufarbeitung, sie beginnt aber erst. Nächste Woche trifft sich der Geheimdienstausschuss zu einer weiteren Sondersitzung und auch Rechts- und Innenausschuss kommen zusammen. Dann wird eine weitere Frage diskutiert werden. Ein NPD-Verbot, könnte ein neuer Anlauf dazu Erfolg haben? Das gilt es nun zu prüfen.
Ja, und was wussten nun die Behörden, vor allem was wusste der Verfassungsschutz in Thüringen? Immerhin hatte der die drei mutmaßlichen Verbrecher schon 1998 im Visier. Und trotzdem konnte die Gruppe in den Untergrund abtauchen. Eine unabhängige Kommission soll nun in Thüringen die Rolle des Landesverfassungsschutzes untersuchen. Aus Erfurt Wolfgang Henschel.
Für den Posten des Kommissionsvorsitzenden hat der Freistaat Thüringen einen Experten gesucht und wohl auch gefunden. Chef des Gremiums wird Gerhard Schäfer, ehemals Richter am Bundesgerichtshof. Der 74-Jährige bringt sozusagen einschlägige Erfahrungen im Umgang mit Pannen bei Nachrichtendiensten mit. Er wurde bereits 2004 und 2006 vom Bundestag als Sachverständiger berufen, um die BND-Affären im Zusammenhang mit Spionagevorwürfen und Journalistenüberwachung aufzuklären. Thüringens Innenminister Jörg Geibert stattete Schäfer mit viel Vorschusslorbeeren aus. Der Jurist sei eine
in seiner Integrität, in seiner Unabhängigkeit und auch insbesondere in seiner Kompetenz völlig unangreifbare Persönlichkeit.
Schäfer soll die Arbeit der Thüringer Sicherheitsbehörden in den Jahren ab 1996 überprüfen. Zu seiner Unterstützung will Schäfer noch Beisitzer und Mitarbeiter berufen. Die Kommission soll ihre Arbeit in der nächsten Woche aufnehmen. Das Gremium unterliegt laut Innenminister Geibert keiner Einschränkung und hat Zugang zu allen Informationen. Schäfer sagte, er werde die Akten studieren und Mitarbeiter der Behörden befragen. Hoheitliche Rechte wie die Vereidigung von Zeugen habe er nicht. Aber
ob man dann der Wahrheit auf die Spur kommt, das ist eine Frage des Fragens und auch der Geduld im Gespräch mit dem Gesprächspartner.
Und eine Frage der Geduld bei der Auswertung von Akten. Beim Thüringer Landeskriminalamt sollen noch 24 Akten liegen, die über das Neonazi-Trio aus Jena angelegt wurden. Uwe B., Uwe M. und Beate Z. waren 1998 trotz eines Haftbefehls unter Beobachtung durch den Thüringer Verfassungsschutz untergetaucht. Es wird spekuliert, der Verfassungsschutz könnte die drei unterstützt haben. Die Behörde weist das zurück. Als Terrorgruppe nationalsozialistischer Untergrund soll das Trio zwischen 2000 und 2007 deutschlandweit 10 Morde begangen haben. Die Kommission soll nun unter anderem folgende Fragen klären, so Geibert.
Was wussten die Behörden über die Täter, über ihre Kontakte zur rechtsextremen Szene? Was haben die Behörden unternommen, um die untergetauchten Personen zu fassen? Warum wurden die Täter nicht im Zuge der Durchsuchung am 26. Januar 1998 verhaftet?
Laut Geibert wird die Untersuchungskommission zunächst 3 Monate arbeiten. Gäbe es bis dahin keine Ergebnisse, werde dieser Zeitraum verlängert. Geprüft werde auch, ob es eine Verknüpfung zur NPD gäbe, die man für ein neues Verbotsverfahren nutzen könnte. Geibert räumte zudem ein, dass die Debatte um das rechtsextreme Terrortrio das Ansehen des Freistaates Thüringen beschädigen könnte. Die Täter seien in Jena geboren worden und hätten hier ihre radikale Prägung erhalten.
Und ich denke, es ist auch ein demokratisches Erfordernis, dass man zeigt, wenn irgendwo womöglich etwas nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen, dass man diese Fehler aufklärt und daraus Lehren zieht. Ich denke, das ist das Positivste, was man aus einer solchen Situation herausholen kann. Aber das sind wir natürlich auch der Bevölkerung, das sind wir der Politik und das sind wir letztendlich auch uns selbst schuldig.
Thüringens Innenminister Jörg Geibert war das. Die CDU auf ihrem Parteitag in Leipzig und auf Reformkurs beim Thema Mindestlohn und beim Schulsystem. Das soll nun zweigliedrig werden, aber die Hauptschule soll doch nicht abgeschafft werden, so wie es Bundesbildungsministerin Schawan ursprünglich in ihrem Antrag geplant hatte. Aus Leipzig, Volker Schafranke.
Es ging zum Abschluss des CDU-Parteitages um nicht weniger als den Antrag Bildungsrepublik Deutschland. Die zuständige Ministerin Annette Schavan hatte ihrer Partei in den letzten Monaten richtig Futter für eine heftige Debatte geliefert. Weg mit der Hauptschule, Ende des dreigliedrigen traditionellen Schulsystems. Die Unionswähler und Parteimitglieder liefen Sturm. Und so musste Schavan zurückrudern. Das war zu viel des Guten. Jetzt heißt das Ganze Ober- oder Gemeinschaftsschule. Also Haupt- und Realschüler sollen zusammen lernen und das Gymnasium sei nicht in Gefahr, betonte Schavan.
Mit der Christlich-Demokratischen Union wird es keinen Angriff weder auf die berufliche Bildung geben, noch auf das Gymnasium. Auch das steckt in unserem Antrag.
Und noch ein Satz musste in den Antrag eingebaut werden. Da, wo Haupt- und Realschule gut funktionieren und die Eltern das wollen, soll es auch so bleiben. Der Druck, vor allem aus den Bundesländern, war groß. Denn Schulpolitik ist Ländersache und eines der letzten Felder, in denen sich Ministerpräsidenten immer wieder gerne profilieren. Doch die Bildungsministerin gab sich kämpferisch.
Und ich sage das ganz deutlich, das wird auch in diesem Antrag klar für uns, für die Christlich-Demokratische Union, beginnt der Mensch nicht mit dem Abitur.
Schavan tat das, was die Parteivorsitzende Angela Merkel gestern bereits in ihrer Rede vorgemacht hatte. Nur nichts beschönigen und klar machen, wie die Lage ausschaut.
Zur Wirklichkeit gehört, dass die Schülerzahlen dramatisch zurückgehen. Viele Schulstandorte im ländlichen Raum werden wir nur dann erhalten können, wenn wir kluge Wege finden, Haupt- und Realschule zusammenzubringen.
Und diese Realität spüren natürlich auch die CDU-Kommunalpolitiker, die in der Frage, besser eine Oberschule als gar keine Hauptschule mehr, sich klar auf Schawans Seite stellen. Noch nie hatte eine Partei so intensiv über diese Frage diskutiert. Wie sollen unsere Kinder in Zukunft lernen? 1700 Änderungsanträge lagen dem Parteitag vor. Der niedersächsische Ministerpräsident David McAllister sprach in der stundenlangen Debatte aus, was wohl auch viele Eltern denken.
Ich kann mittlerweile nach 40 Jahren Schulstrukturdebatte diese ewigen Debatten um die richtige Form der Schulstruktur nicht mehr ertragen. Wir sollten uns viel mehr um Qualität und Inhalt von Schule kümmern.
Die CDU hat sich in der Bildungspolitik neu aufgestellt, wie in vielen anderen Themen auch. Wie sagte die CDU-Parteichefin Angela Merkel gestern, wir stehen vor epochalen Veränderungen. Und Schawans Appell am Ende ihrer Rede blieb nicht ungehört.
Deshalb bitte ich Sie herzlich, nachdem wir 5 Monate lang eine, wie ich finde, gute, leidenschaftliche Diskussion geführt haben, dass wir jetzt dieses Zukunftspapier verabschieden.
Ja, soweit Bundesbildungsministerin Annette Schawan auf dem Parteitag der CDU in Leipzig. Und dort war die Kanzlerin auf Reformkurs und das mit der Friedenspfeife. Denn noch vor Beginn des Parteitags hatte Angela Merkel den innerparteilichen Konflikt um den Mindestlohn ja beigelegt. Und auch außerparteilich war Merkel ganz sanft eingestellt. Keinerlei Angriffe auf die Opposition, schon gar kein böses Wort hin zur SPD. Bahnt sich hier schon der Marsch Richtung Große Koalition an? Hören Sie den Kommentar von unserer Reporterin Sabine Henkel.
Mehr nach, ruft Angela Merkel und verweist dabei auf ihren Kompass. Die Nadel zeigt, na klar, nach links. Eine Richtung, die Merkel immer wieder einschlägt, um ans Ziel zu kommen. Letzte Ausfahrt, Kanzleramt. Merkel will ihr Amt, ihre Macht sichern. Deshalb hat die CDU-Chefin die Partei modernisiert. Im Stechschritt, im Laufschritt. Wenn es sein musste, auch mit Kehrtwenden. Rein in die Kernkraft, raus aus der Kernkraft. Die Wehrpflicht liegen gelassen, abgebogen zum Mindestlohn, pardon, zur Lohnuntergrenze. Die Hauptschule angezählt. Manchem in der Partei ist schwindelig bei so viel Tempo. Und Merkel? Sie läuft einfach vorne weg, egal was hinter ihr passiert. Auf dem Parteitag hat sie versucht, ihren Kompass zu erklären. Sie hat gesagt, dass der Kompass ihren Kurs bestimmt, gespickt mit den guten alten CDU-Werten. Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit. Merkel hat epochale Zeiten beschrieben, die sich so schnell ändern, dass es ihr selbst den Atem raubt. Anpassung hat sie deshalb als notwendig bezeichnet, ohne den Kompass aus dem Auge zu verlieren. Sie hat versucht, ihre Partei mitzunehmen. Es ist ihr nicht gelungen. Kaum Beifall, bleierne Leere im Plenum. Merkel macht emotionslose Parteipolitik ohne Empathie. Pragmatisch ist ihr Führungsstil. Eine Parteichefin aber sollte auch die Herzen erreichen. Das konnte Merkel noch nie. Stechschritt, Laufschritt, immer weiter, mit hohem Tempo. Und in der CDU traut sich keiner, Stopp zu rufen. Lieber schleppen sie sich durch. Konfliktfelder werden umgangen. Das Betreuungsgeld als letzte Bastion der Konservativen in die Fraktion überwiesen. Die Bildungsreform abgeschwächt, mit einem entschiedenen vielleicht zur Hauptschule. Der Mindestlohn zur beliebigen Lohnuntergrenze verkappt. So geht CDU. Bloß kein Streit. Zanken sollen sich die anderen. Die Christdemokraten gehen ihren Weg. Merkel ebnet ihn und verschweigt, dass er in die Große Koalition führt. Er muss dorthin führen. Es gibt keinen anderen Ausweg. Die FDP ist selbst verschuldet auf der Strecke geblieben. Die CDU braucht einen anderen Partner. Auf dem Parteitag hat sie sich das ermöglicht. Die Lohnuntergrenze stößt Türen auf zur SPD. Die Quintessenz? Merkel hat keinen Kompass. Sie folgt einem Navigationsgerät. Das ruft, bitte wenden, so lange, bis sie stolpert.
Sabine Henkel kommentierte Angela Merkels Parteitagsregie für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat übrigens auch schon reagiert. Gabriel hat Spekulationen über ein schwarz-rotes Bündnis auf Bundesebene eine klare Absage erteilt. Zitat, wir werden in eine harte Richtungsauseinandersetzung gehen, so sagte es der Vorsitzende der SPD Spiegel Online. Und er widersprach Spekulationen, die CDU bereite mit ihrer Neupositionierung zum Thema Mindestlohn eine Annäherung an die Sozialdemokraten vor. Merkels Mindestlohn ist substanzlos, soweit Sigmar Gabriel, der Vorsitzende der SPD. Zu unserem nächsten Thema damit, und das ist der Jahresbericht des Bundesrechnungshofes. Und der fällt wie immer recht eindeutig und vor allem recht bizarr aus, was die Beispiele angeht. Einzelheiten dazu von Marita Knipper.
Berichte des Bundesrechnungshofs leben seit Jahrzehnten von kuriosen Beispielen, an denen sich zeigt, wie viel Geld sinnlos in öffentlichen Verwaltungen ausgegeben wird. Für Dieter Engels, den Präsidenten des Bundesrechnungshofs, geht es primär darum, die Regierung ernsthaft zum Schuldenabbau anzuhalten.
Wir sitzen im Bund auf einem Schuldenberg von 1,3 Billionen Euro. Die Zinsen verschlingen Jahr für Jahr gut 35 Milliarden Euro und wir sind weit davon entfernt, auch nur einen Cent von diesem Berg schuldentilgend abzutragen.
Carsten Schneider, haushaltspolitischer Sprecher der SPD, nutzte gerne die Gelegenheit, um sich an die Kritik des Bundesrechnungshofs anzuhängen.
Wer von anderen sparen erwartet, aber selbst im Jahre 2012 mehr Schulden plant und macht als 2011, ist unsolide und ist auch unglaubwürdig.
Die Prüfer bemängeln, dass die Finanzanlagen des Bundes nicht sachgerecht verwaltet werden. Rechnungshofpräsident Dieter Engels spricht von fehlendem Fachwissen.
Beispielsweise fehlt es häufig an der hinreichenden Marktübersicht, sowohl was die Anbieter von Finanzanlagen als auch das Anlagespektrum anbelangt. Auch lag der Anteil an riskanten Anlageformen oft empfindlich hoch, sodass bei Kursschwankungen mitunter erhebliche Wertverluste eintraten.
Ein Drittel der Papiere sind risikoreich, etwa in Aktien angelegt. Mündelsicher wie Pfandbriefe sind die Investitionen keinesfalls, was selbst Dieter Engels erstaunt.
Ich habe das auch gedacht mit den mündelsicheren Anlagen. Ich habe immer gedacht, sowas gäbe es. Es ist aber leider nicht so, sondern die Finanzanlagen weisen ein ganz breites Spektrum auf.
Der Bundesrechnungshof kritisiert das Gießkannenprinzip, nach dem Mittel vergeben werden. Das gilt für die Forschung genauso wie für den Verkehrssektor. Beispielsweise könnte der Bund 50 Millionen Euro einsparen, wenn die Untertunnelung der Elbe an der geplanten Autobahn A20 500 Meter kürzer gebaut würde. Geld käme auch in die Kasse, wenn Außenstände eingetrieben würden. Bei den Sozialversicherungsträgern sind allein 6,9 Milliarden Euro an Beitragsrückständen aufgelaufen. Momentan wird untersucht, wo die Ursachen liegen. Gleichzeitig haben die Rechnungsprüfer herausgefunden, dass die Krankenkassen durch hohe Mieten und nicht benötigte Büroflächen Geld verbrennen. Eine Kasse mietete 32.000 Quadratmeter, nutzte aber weniger als die Hälfte der Fläche. Der Clou des Jahres sind Munitionsvorräte der Bundeswehr, die schon ewig nutzlos herumlagen. Seit 40 Jahren. 227 Millionen Patronen im Wert von 116 Millionen Euro. Dieter Engels.
Ein großer Teil hiervon, mindestens 40%, ist durch unsachgemäße Lagerung korrodiert und völlig unbrauchbar geworden.
Was die Bundesrechnungsprüfer nicht wundert. Sie hatten schon 2002 auf den Missstand hingewiesen.
Bei unserer diesjährigen Kontrollprüfung stellten wir dann fest, dass die Bundeswehr die Korrosionsmängel erst 2004 bemerkte, sodann 2010 entschied, alle 227 Millionen Patronen einzeln auspacken und einzeln prüfen zu lassen und hier mit 30 Depotmitarbeiter und Soldaten zu beauftragen.
Rechnungshofpräsident Dieter Engels nennt das ein kostenträchtiges bundeswehreigenes Beschäftigungsprogramm.
Seit Jahren kritisiert die Kommission der Europäischen Union Ratingagenturen. Und wenn es noch einen letzten Beweis für die Macht dieser Agenturen brauchte, dann kam er in der vergangenen Woche. Da verschickte die Ratingagentur Standard & Poor's an etliche Adressaten die Mitteilung, dass die Kreditwürdigkeit Frankreichs herabgestuft worden sei. Angeblich ein Versehen. Die Märkte waren jedenfalls sehr irritiert und es herrschte große Unruhe. Nun also die EU-Kommission einmal mehr in Sachen Ratingagenturen auf den Plan gerufen. Und dazu hat sich heute der zuständige Kommissar Barnier geäußert, zufälligerweise ein Franzose. Er will diese Agenturen enger an die Leine legen. Ob ihm das gelingt, ist allerdings mehr als fraglich. Eins leiten dazu aus Straßburg von unserem Korrespondenten Christoph Prössl.
EU-Kommissar Michel Barnier stellte erst einmal klar, dass er Ratingagenturen wichtig findet, aber die einzige Sorge, die wir haben, ist, dass dieses Fieberthermometer auch richtig funktioniert. Es soll das Fieber nicht verstärken. Die Bewertungen sollen transparent und hilfreich sein. Und um das zu erreichen, schlug der Kommissar ein ganzes Maßnahmenpaket vor. Mehr Transparenz. Die Agenturen sollen deutlich machen, auf welcher Grundlage sie Staaten, Unternehmen und Finanzprodukte bewerten. Die Europäische Wertpapieraufsicht ESMA soll Standards für eine einheitliche Skala erarbeiten, damit die Urteile vergleichbar werden. Innerhalb der Kommission sorgten Barniers Pläne für Streit. Der Kommissar musste einen Vorschlag zurücknehmen. Barnier wollte der Wertpapieraufsicht die Möglichkeit eröffnen, Bewertungen zeitlich begrenzt zu verbieten. Doch offenbar haben sich einige Länder massiv dagegen gewehrt. Hier brauche die Kommission noch Zeit, um konkrete Vorschläge zu machen, sagte Barnier. Außerdem will Barnier die Ratingagenturen zur Rechenschaft ziehen, wenn durch ihre Fehler ein Schaden entsteht. Ein Sprecher der Ratingagentur Standard & Poor's reagierte verhalten auf die Vorschläge, Martin Winn. Die Kommission führt eine Reihe Regeln ein und wir glauben, dass das den Fortbestand der Bewertungen als weltweiten Standard zerstören wird. Mit Auswirkungen für die Investoren droht Martin Winn. Anleger müssten in Zukunft damit rechnen, dass es weniger Bewertungen geben werde und vor allem, dass diese Einschätzungen weniger unabhängig sein. Kritik auch aus dem Parlament. Der Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion, Martin Schulz.
Dass irgendwelche anonymen Institutionen in New York sitzen, über das Schicksal ganzer Völker entscheiden, das kann man spätestens seit der vergangenen Woche nicht mehr hinnehmen. Dieser sogenannte kleine Unfall von Standard & Poor's über das Rating von Frankreich zeigt, dass wir es hier nicht mit einer Kreditratingagentur, sondern mit einer Misskreditratingagentur zu tun haben.
Standard & Poor's hatte Frankreich herabgestuft, Stunden später diese Entscheidung aber wieder zurückgenommen. Schulz fordert deswegen den Aufbau einer europäischen Ratingagentur. Bislang beherrschen drei Agenturen mit einem Marktanteil von 95% die Branche. Barnier verschloss sich der Idee einer europäischen Ratingagentur nicht, mahnte jedoch zur Vorsicht, der Aufbau sei teuer und es müsse die Unabhängigkeit gewährleistet sein. Barnier kündigte an, zu prüfen, warum Standard & Poor's Frankreich kurzzeitig herabgestuft hatte. Vor allem gebe es formale Bedenken. Diese Nachricht erreichte zunächst nur bezahlende Kunden von Standard & Poor's. Diese Vorgehensweise überprüfe nun sein juristischer Dienst.
Ja, da könnte einem glatt der Appetit vergehen, zumindest der auf Hähnchenfleisch, denn eine Studie des Verbraucherschutzamtes von Nordrhein-Westfalen hat nun herausgefunden, wie viele Tiere mit Antibiotika, man muss es schon sagen, verseucht sind. Näheres dazu aus Düsseldorf von Leo Flamm.
Das Ergebnis der Studie sei alarmierend, erklärte Verbraucherschutzminister Johannes Remmel. Insgesamt seien mehr als 96% der Tiere aus den untersuchten 182 Betrieben in Nordrhein-Westfalen mit Antibiotika behandelt worden. Nur weniger als 4% der Masthähnchen hätten keine Mittel bekommen.
Entweder es handelt sich um Wachstumsdoping, was seit 2006 verboten ist, europaweit, oder das System der Tiermast, so wie Tiere gehalten werden, hier insbesondere Geflügel, ist so anfällig für Krankheiten, dass man von einem Gesundheitsdoping sprechen muss, quasi prophylaktisch.
Diese Art von Massentierhaltung, so Remmel weiter, sei aus rechtlicher und ethischer Sicht nicht akzeptabel und dürfe keinen Bestand haben. Mit den Ergebnissen der Studie werde jetzt systematisch belegt, dass der Einsatz von Antibiotika bei der Hähnchenmast die Regel sei und nicht, wie immer behauptet, die Ausnahme.
Das ist doch ein Irrsinn. 30 bis 35 Tage, 1,6 Kilo innerhalb dieser Zeit zuzulegen. Das war früher innerhalb von 2 Monaten das Mastziel. Da ist irgendwas faul an der Geschichte. Und dass das dann irgendwo rausgepresst wird, ist auch klar. Deshalb ist es eine politische und gesellschaftliche Notwendigkeit, sich hier zu verständigen, dass das nicht Sinn und Zweck von Tierhaltung und Mast sein kann.
Besonders wegen der steigenden Zahl multiresistenter Keime gewinnt das Thema auch gesundheitspolitisch eine immer größere Bedeutung. Als Konsequenz fordert Nordrhein-Westfalens grüner Verbraucherschutzminister einen nationalen Reduktionsplan. Die Gabe von Antibiotika bei der Tiermast müsse drastisch eingeschränkt werden, so Remmel.
Es muss klar sein, mit einem solchen Fahrplan innerhalb kurzer Zeit, wir denken an 2 bis 3 Jahre, den Einsatz von Antibiotika auf mindestens 50% zu reduzieren, um dann mittelfristig eine grundsätzlich antibiotikafreie Tierhaltung anzustreben. Antibiotika gehören nicht in Tierställe.
Zu Remmels Forderungen, nicht zuletzt an Bundesverbraucherschutzministerin Aigner, gehören außerdem mehr Transparenz, verbesserte Verordnungen, eine bundesweite Vergabedatei und die Kennzeichnungspflicht bei Lebensmitteln.
Wir brauchen dringend Nachbesserung. Daten müssen auf den Tisch. Wir müssen Fehlentwicklungen schneller entdecken können, um dann auch gegen Puncher und Doper vorgehen zu können. Bisher ist diese Arbeit behindert worden, auch und insbesondere von der Bundesregierung. Und hier muss ich Frau Aigner persönlich auch erwähnen.
Die Länder könnten nur handeln, wenn die Bundesregierung ihre Pflichten auch erfülle. Für Nordrhein-Westfalen kündigte Remmel schärfere Kontrollen durch die Amtstierärzte an.
Ein Klassiker steht heute Abend auf dem Programm Deutschland gegen Holland in Hamburg. Das letzte Testspiel der deutschen Mannschaft in diesem Jahr. Die will 2012 Europameister werden, aber das will Holland auch. Aus Hamburg Felix Mansel.
Bevor sich die Ereignisse überschlagen und die Gemüter unnötig erhitzen, stellt Bundestrainer Joachim Löw vor dem Spiel heute Abend klar:
Es ist ein Test. Es ist ein Testspiel. Dieses Spiel hat keinen Einfluss auf ein Turnier im nächsten Jahr.
Naja, das kann man so oder auch anders sehen. Wenn Deutschland Holland mit 5:0 aus dem Stadion schießt, würde das vielleicht nicht Angst und Schrecken verbreiten, aber zumindest einen noch höheren Respekt bei der Konkurrenz bewirken. Deutschland gegen Holland. Und der Bundestrainer sagt, das sei nur ein Testspiel.
Das spielt für mich keine Rolle. Ich will jedes Spiel gewinnen. Wir haben letztens ein Testspiel gehabt gegen Brasilien und da hat man auch nicht gesehen, dass es ein Testspiel ist. Man hat gedacht, es wäre vielleicht ein Endrundenspiel und so denke ich, wird es auch werden und da können die Zuschauer sich mit Sicherheit freuen.
Manuel Neuer verspricht bei der Rückkehr ins Tor das, worauf viele hoffen. Das Hoffen und Bangen um Miroslav Klose hat ein Ende. Der Neurömer wird spielen, zusammen mit Mario Gomez, eine Doppelspitze, ein Testlauf. Aber auch wenn Joachim Löw betont, dass das Ergebnis nicht an erster Stelle steht, bleibt der Wunsch nach einem positiven Jahresabschluss endlich mal wieder nach 7 vergeblichen Versuchen. Dass das schwer wird, steht außer Frage bei so einem Gegner mit so einer Historie. Da gerät sogar Bundestrainer Löw fast in Schwärmen.
Holland ist schon eine Talentschmiede. Holland bringt ja immer wieder Spieler in jeder Generation. Gullit, Van Basten und dann kam Overmars und Rijkaard und dann kam die Generation mit Robben und die Mannschaft, die jetzt im WM-Finale war.
Ja, richtig. Der Vize-Weltmeister zu Gast beim Vize-Europameister. 2 der im Moment 3 stärksten Teams der Welt messen sich heute in Hamburg. Wer macht den Unterschied aus? Özil, der hinter den Spitzen wirbeln soll, oder wieder Kroos? Dieser Kroos, seit Wochen in Topform und auf dem Sprung zum Leader, zum Leistungsträger im DFB-Team. Warum ausgerechnet jetzt? Das hat seinen Grund und der findet sich in Kroos' Vereinstrainer Jupp Heynckes.
Er weiß, wann man vielleicht auch mal Lob braucht, aber er weiß auch genau, wann er mir in den sogenannten Arsch mal treten muss.
Die deutsche Offensivabteilung ist stark. Auch Götze soll seine Einsatz Amtszeit bekommen. Nur hinten klemmt's noch. Abwehrchef gesucht. Einen, der sich anbot, will Löw nicht. Boateng wird rechts gebraucht. Heute soll Per Mertesacker seine Formschwäche überwinden und zur alten Leistungsstärke zurückfinden. Was bleibt? Dennis Aogo darf wieder den Lahm-Ersatz geben und bringt auf den Punkt, worum es wirklich geht.
Es ist ein Prestigeduell, was schon immer eine große Brisanz hatte. Aktuell geht es einfach darum, wer die bessere Mannschaft hat. Und deshalb glaube ich, dass jeder mit großem Engagement und großer Emotion da dabei sein wird.
Engagement und Emotionen. Deutschland, Holland, ein Fußball-Leckerbissen. Heute Abend wird serviert.
Ja, und ab 20.15 Uhr überträgt das ZDF, dann können Sie sich also ganz auf dieses Spiel freuen. Aus Hamburg dann Deutschland gegen Holland. Und damit endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Im Studio war Gertrud Sterzl. Den Fußballfreunden einen spannenden Abend, allen anderen einen ruhigen Abend.